Fritz. Podcast.
Markus Richter. Trackback.
Und ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, ob ich so genau weiß, wie das geht. Guten Abend.
Fritz Trackback.
In der Show mit Internet und so geht es heute um Schokolade und Plastikkarten. Bei letzteren, also bei den Plastikkarten, handelt es sich um den neuen E-Perso, der seit einer Weile draußen ist. Dreijähriges hat er, glaube ich, gefeiert und der nicht unumstritten ist. Also klar, ist kleiner und praktischer wegzustecken, aber wegen des biometrischen Fotos und der Fingerabdrücke, die da drin gespeichert werden, gab es auch jede Menge Ärger. So viel Ärger, dass sich die Bundesregierung entschlossen hat, da mal so eine Strategie zu fahren, um das besser dastehen zu lassen. Das Papier ist jetzt geleakt worden, also rausgekommen, was da so drin steht. Und wir klären heute, wer das bekommen hat, wo das herkommt und was da gemacht werden sollten, damit wir den Personalausweis, den neuen, besser finden, ohne dass sich wirklich was ändert. Natürlich gibt es in der Sendung noch viel mehr. Haufenweise Netzmusik zum Beispiel oder ein paar Links. Und die erste dieser Netzmusiken, die wir euch vorstellen, das heißt die Musiken, die ihr euch auch einfach so runterladen könnt, kommt von einem polnischen Produzenten, der hört auf den Namen Tymono und hat sich für sein Album Explore The nicht wenig vorgenommen. Der will nämlich eine Platte machen mit einer Reise quer durch das ganze Hip-Hop-Universum. Von jazzigen Sachen über experimentelle Beats bis hin zu so ganz klassischem Boom-Bap-Rap will er auf dem Album alles vereinen. Schöne Idee und ist gelungen. Ist wirklich gut gemacht. Er hat dank diverser Gastauftritte ein tolles Netzmusik-Rap-Album aufgenommen, das ihr euch unbedingt mal anhören solltet. Und eine kleine Station dieser Reise nehmen wir jetzt mit. Die macht er zusammen mit Julian Chavez und der Track heißt Without the Light.
Shout out to Timona.
Without the light, you shame the shadows.
I had to say some things on this one. Look, I'ma start with, can somebody bring the good tree and break it down? I need some bean to get me lightened up and rid the frown. Since it's temporary, maybe I'll enjoy it more and find the key to motivation that'll open doors. Lately I've been playing Halo 4 and partying. See me solo with a solo that I put Bacardi in. Looking for the substance that'll help me put a verse together. I'm sick of being broke, I'm trying to join the risk forever and put my mama in a place that she ain't never been. Happy with everything around her and with no pretending. Driving around in cars that make her feel like a president. Laughing at the memories of the time we're living in. But you don't know anything but what the present is. For all we know, we could live the life a peasant is. Pardon me if I'm sounding like a pessimist. I'm just scared of living life the way the present is.
Without the Light findet ihr unter trackback.fritz.de. Das Blog zu dieser Sendung, da findet ihr alle Links, die wir erwähnen, unter anderem auch die ganzen Netzmusiken, unter anderem auch diesen Track von Tymono zusammen mit Julian Chavez.
Fritz Trackback. Vom www. ins RADIO.
Bringen wir euch wie immer ein paar Links, die wir im Netz gefunden haben und von denen wir denken, dass auch ihr sie möglicherweise interessant finden könntet. Und da war natürlich in der letzten Zeit immer wieder der NSA-Skandal ein Thema. Es war in der letzten Woche so, dass es sich endlich mal ein deutscher Politiker bequemt hat, um sich mal mit diesem Typen zu treffen, der das ganze Ding ans Tageslicht gebracht hat mit dem Snowden. Nein, es war nicht die Kanzlerin. Nein, es war nicht der Außenminister. Nein, es war auch nicht der Innenminister. Es war der Herr Ströbele, ein ganz einfacher Bundestagsabgeordneter von den Grünen, der zugegebenermaßen auch im parlamentarischen Kontrollgremium sitzt, das den Geheimdienst kontrollieren soll. Er hat bei dem gesprochen, hat einen Brief mitgebracht, da kann man viel drüber lesen. Link findet ihr auch im Blog und er ist sogar von CNN davon zum Außenminister ernannt worden. Die haben ihn nämlich falsch insertiert bei einer Fernsehsendung. Auch sonst drehte sich im Netz viel um den NSA-Skandal. Es ging zum Beispiel nochmal darum, wie sinnvoll Geheimdienste eigentlich sind und was der Skandal für Deutschland und unsere Medien bedeutet.
Der NSA-Skandal nimmt kein Ende. Und obwohl bei den Koalitionsverhandlungen die ungeliebte Vorratsdatenspeicherung wiederbelebt wurde, gilt Deutschland international als ein Land mit sensiblem Bewusstsein für Datenschutz. Martin Weigert von netzwertig.com sieht darin eine Riesenchance für deutsche Medien. Spiegel Online stellt schon seit längerem auch immer wieder Artikel auf Englisch zur Verfügung und wird seit Beginn des Skandals wesentlich öfter geklickt. Damit könnte die deutsche Presse eine Vorreiterrolle übernehmen. Wenn das jetzt auch noch die Bundesregierung tun würde, man wird ja noch hoffen dürfen. Zentrale Figur des ganzen Skandals ist Edward Snowden, der immer noch in Russland im Asyl ist und diese Woche vom Bundestagsabgeordneten Ströbele besucht wurde. Auch wenn amerikanische Medien Ströbele kurzerhand zum Außenminister befördert haben. In Zusammenarbeit mit dem Guardian und der Washington Post sind viele von Snowdens Enthüllungen an die Öffentlichkeit gelangt, aber längst noch nicht alle. Kaspar Clemens Mirau bedankt sich daher auf seinem Blog leitmedium.de bei den beiden Zeitungen, sieht aber auch die Zeit gekommen, endlich alle Dokumente zu veröffentlichen. Ein Punkt, über den man streiten kann, aber vielleicht sollten wir genau das tun. Am Ende bleibt die Frage, machen Geheimdienste die Welt sicherer? Thomas Stadler kommt auf seinem Blog internetlaw.de zu dem Schluss, nein. Daher müsste das Völkerrecht die Tätigkeit von Geheimdiensten ebenso ächten wie kriegerische Auseinandersetzungen. Er selbst sieht, wie schwierig dieses Ziel zu erreichen ist, fordert allerdings ernsthaft darüber zu diskutieren. Beobachtet ihr gern die Sterne? Seid ihr Himmelsgucker? Dann werdet ihr zumindest von dem Himmel über Berlin oft schwer enttäuscht sein. Die Stadt ist zu hell, als dass man wirklich was sehen könnte. Dieses Problem hat ein US-Farmer aus Dakota nicht. Auf dakotalabs.com veröffentlicht er wunderbare Zeitraffer-Videos vom Himmel über seiner Farm. Und auf die gibt's die Trackback-Garantie. Ihr werdet staunen. Im Gegensatz dazu gibt es auf mua.info nichts zu sehen. Wirklich absolut nichts. In einem kleinen Fenster läuft ein Text, der euch genau das versichert. Wetten, dass ihr trotzdem abwarten werdet, ob was passiert? Und dann noch ein Hinweis für alle Smartphone-Freunde. Erinnert ihr euch noch an die Idee von Phone-Blocks? Ein Smartphone soll aus unterschiedlichen Blöcken zusammengebaut werden, die je nach Bedarf ausgetauscht werden können. Und damit zum einen die Wünsche der User erfüllen und zum anderen langlebige Handys garantieren soll. Als die Idee vorgestellt wurde, war die vorherrschende Meinung im Netz technisch nicht machbar. Motorola will es jetzt aber anscheinend trotzdem wissen. Die von Google übernommene Firma arbeitet anscheinend an einem Phone-Blocks-Handy. Wir dürfen also gespannt bleiben.
Und das sind wir natürlich und wollen wissen, ob das klappt. Wäre für uns auch interessant. Die Links findet ihr unter trackback.fritz.de. Jetzt müssen wir mal über das Ding reden, das euch sagt, wer ihr seid. Ich rede vom Personalausweis. Der ist ja seit ein paar Jahren jetzt, aber es ist halt der neue Personalausweis. Und da sollten biometrische Daten mit rein. Sowohl euer Foto als auch eure Fingerabdrücke sollen da in digitaler Form mit vorliegen. Und das fanden Datenschützer nicht so geil, weil sie gesagt haben, Moment mal, so Verbrecherfotos und Fingerabdrücke nimmt man doch eigentlich nur von Leuten, die eines Verbrechens verdächtigt werden. Heißt das, die ganze Bevölkerung sind jetzt Verbrecher? Es gab also ein bisschen Stress drum. Und dann änderte sich was. Nein, es wurde nichts irgendwie von den Daten weggestrichen, sondern der E-Perso hieß jetzt neuer Personalausweis. Das war Teil einer PR-Kampagne, die das Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben hatte und das ist jetzt in die Öffentlichkeit gekommen. Unter anderem hat es Michael Ebeling vom Blog freiheitsfu.de zu sehen bekommen und ist jetzt bei uns am Telefon. Hallo und guten Abend, Michael.
Ja, hallo.
Bevor wir über den Inhalt des geheimen Dokuments, das du bekommen hast, sprechen, wollen wir natürlich erstmal erfahren, wo hast du das denn überhaupt herbekommen? Wie bist du da rangekommen?
Also die ganze Geschichte hat angefangen dieses Jahr im März. Und Zünder war eigentlich nichts anderes als Neugier, nämlich genau die Frage, es ist ja bekannt gewesen, dass es dann irgendwann ganz offiziell hieß, der darf nicht mehr elektronischer Personalausweis genannt werden, sondern nur noch neuer Personalausweis. Habe ich mir so mal gedacht, frag mal nach, und zwar über eine Informationsfreiheitsanfrage. Das ist so ein Ding, was im Prinzip jeder machen kann, was im Grunde nichts kostet. Man kann also bei Bundesbehörden, bei einigen Landesbehörden fragen oder sagen, hier, ich habe noch Dokumente über das und das Thema, schickt mir die zu. Und da habe ich also gesagt, ich hätte gerne Unterlagen zu genau dieser Frage, warum das so umbenannt worden ist. Ja, dann ging es ein bisschen hin und her. Es hat insgesamt bei mir 3 dieser Anfragen gebraucht, bis ich dann auf dem Stand war, dass ich wusste, dass es irgendwann im November 2009 passiert, diese Umbenennung intern. Es gibt wohl irgendwelche Vorschriften. Und ich wusste dann auch, es gab eine PR-Kampagne, die für 76.000 Euro bezahlt worden ist. Also im Prinzip so ein Kampagnenplan von einer großen Münchner PR, von einem großen Münchner PR-Kampagnenunternehmen. Und ich wusste auch, dass eben daraus hervorgehend diese Umbenennung stattgefunden hat und dass dann so 14 goldene Regeln aufgestellt worden sind, die für alle Leute, die da irgendwie mit zu tun hatten, also Beamten und in den Behörden und so weiter, sozusagen verpflichtend waren, wie man dann da mit dem Perso umgeht, wie man den benennt, wie man den an die Leute ranbringt. Aber okay. Die wollten mir halt nicht sagen, was das Papier beinhaltet.
Okay, und das hast du dann sozusagen rausgefunden, indem du auch nochmal angefragt hast. Jetzt sind ja 76.000 Euro eine ganz schöne Stange Geld, für die es wahrscheinlich nicht nur einen neuen Namen und eine kleine Verhaltensregel gab, sondern stand da noch mehr drin?
Ja, also das muss ich noch dazu sagen, dass wir das, die haben das als geheim eingestuft und dass wir das nun öffentlich gekriegt haben, das war nicht ich, das war auch nicht Freiheitsfuh, sondern ein netter Pirat, also das muss ich der Ehre wegen sagen. Mhm. Der hat nämlich in einer geschickten Anfrage das rausbekommen und da steht, also für mich sind da 3 Sachen ganz wichtig. Das erste Mal, es zeigt sehr ausführlich, wie heutzutage zum Teil zumindest Politik gemacht wird, dass nämlich sowas wie ein Personalausweis wie ein Waschmittel verkauft werden soll. Mit all den Tricks und Kniffen, die da so drinstehen. Da könnte ich also alles Mögliche ausführen über irgendwelche Tabuwörter, die nicht benutzt werden dürfen, dass nur das Positive hervorgehoben werden soll, dass alle Kritiken grundsätzlich so als irrational oder emotional verurteilt werden. Das ist so eine ganz grundsätzliche Schiene, die ich ziemlich bedenklich finde. Und da sind zwar andere Sachen noch drin gewesen, unter anderem, dass sich diese PR, also dieses PR-Unternehmen die damalige Blogosphäre sehr genau angeschaut hat. Oder was das sehr genau? Die haben halt gesagt, naja, wir haben hier Netzpolitik.org und Lawblog, also vom Rechtsanwalt Udo Vetter und von Alva Freude, und haben da so 3 oder 5 oder 6 Blogs genannt und haben gesagt, die sind wichtig, da müssen wir ein Auge drauf halten. Wenn die anfangen, oder auch der Chaos Computer Club, der stand ganz an erster Stelle als mögliche Gefahr, als mögliche Krise, und da müssen wir ein Auge drauf werfen, weil wenn die in der zukünftigen Diskussion über den Perso herziehen, dann kann das für den Perso schlechte Folgen haben.
Aber es ist ja sozusagen, die haben jetzt erkannt, das sind halt die lauten kritischen Stimmen, die auch viel bewegen können. Findest du das jetzt bedenklich, dass die das so benannt haben, oder ist das eigentlich so eine Art Auszeichnung von wegen, ja, man kann tatsächlich was bewerben?
Kann man so erstmal sehen, kann auf beiden Seiten sehen. Es ist, glaube ich, auch natürlich, also oder verständlich, dass die danach schauen. Das finde ich okay. Ich finde es nur schwierig, wenn es dann weiter heißt, dass eben versucht werden soll, gezielt dort Einfluss zu nehmen. Sei es durch ein Monitoring eben der Diskussionen, die im Netz stattfinden, auf solchen oder auf anderen Blogs, sei es durch Teilnahme an irgendwelchen Barcamps, an irgendwelchen Diskussionsrunden. Und da ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Also ob damit eventuell gemeint ist, das ist jetzt natürlich nur eine Spekulation erstmal von mir, dass dort verdeckt Einfluss genommen werden soll. Und der dritte Punkt, den muss ich unbedingt dazu sagen, weil der da das nochmal mit abdeckt.
Könnten wir es kurz halten, weil uns die Zeit langsam davonläuft? Der dritte Punkt ist?
Axel Springer Verlag wurde als exklusiver Kooperationspartner genannt, sollte, das war zumindest der Plan, den E-Perso pushen als sogenannten Volksausweis unter der ausdrücklichen Bestimmung oder Angabe, dass immer nur die positiven Seiten hervorgehoben werden sollen. Und das finde ich krass.
Also die Regierung hat eine Kommunikationsstrategie erarbeitet, wie sie uns den neuen Personalausweis statt schmackhaft machen möchte, aber wir haben anscheinend auch Mittel und Wege, um die Regierung genau dabei zu beobachten und dann nochmal auf die Finger zu klopfen. Wie das geht, hat Michael Ebeling gerade erzählt. Wenn ihr es genauer noch wissen wollt, was ich euch sehr empfehle, passende Links dazu gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
I'm
Musik aus Griechenland von Tencode. Superman's Cape heißt der Track. The Connection EP, das dazugehörige Debütalbum. Könnt ihr euch runterladen. Link dazu im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Und jetzt kommen wir zu vier Rädern, die ja meistens an Autos unten dran sind. Und die stehen oft genug im Weg rum, vor allen Dingen auf großen Städten. Auch in der zweiten Reihe, auf dem Fahrradweg, in der Einfahrt. Überall und alle nervt es und deswegen denkt sich Heinrich Strößenreuther, ich will das ändern. Er sammelt gerade bei Startnext für eine App, die Straßensheriff heißt, mit der solche Verstöße per App gemeldet und sogar angezeigt werden können. Und wir wollten uns das mal genau erklären lassen, weil es da relativ viel Kritik auch gab und deswegen ist er jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend, Heinrich.
Ja, hallo Markus.
So, der ein oder andere mag vielleicht schon davon gehört haben, aber damit alle auf demselben Stand sind, worum genau geht es in der App?
Ja. Es geht um eine App, wo wir Autofahrer dazu bringen wollen, dass sie nicht mehr auf Radwegen stehen, Gehwegen, Gehwegecken, Behindertenparkplätzen, also wo immer sie die Mobilität von anderen Menschen, Radfahrern, Müttern mit Kinderwägen, Rollstuhlfahrern behindern. So, und da haben wir drei, vier Aktionsmöglichkeiten, die der Nutzer dieser App, wenn sie denn finanziert ist auf Startnext, hier nutzen kann. Das erste, er kann Orte posten, wo solche Dinge passieren, ohne Foto, ohne Nummernschild, einfach Nadeln drauf. Das heißt für Ordnungsämter dann, hier sind die Problemzonen, hier gucken wir öfters mal nach und schon passiert auch was. Der zweite Punkt ist, man kann kleine Erlebnisberichte dazu schreiben, wenn es mal richtig ruppig war oder auch das Gespräch mit dem Autofahrer nichts gebracht hat, man eher angepöbelt wurde. Auch das habe ich oft erlebt, aber auch von vielen anderen eben halt gehört. Die dritte Variante ist, man schickt dem Autofahrer dann noch eine Nachricht an sein Nummernschild. Das kann er sich dann anschauen, was da an netten Nachrichten für ihn gibt. Und erst die vierte, also wenn es sich um jemanden handelt, der einfach vorsätzlich und dauerhaft auf dem Radweg, Park, Gehweg, der sich einfach nicht darum kümmert, wie es anderen dann immer geht, sie in Gefahr bringt, dann kann man online praktisch dem Ordnungsamt eine Mail schicken mit einem Foto drin, dem Nummernschild, dem Ort, wo das Ganze war. Und dann kann sich das Ordnungsamt da direkt nochmal drum kümmern.
Das ist sozusagen, so wird es auch beschrieben in der Ankündigung zu der App, aber was ankommt bei ganz vielen Leuten, so dieses, da kann ich jemand anzeigen. Und wir haben auch diese Woche schon hier bei Fritz drüber gesprochen, über diese App, ob unsere Hörer das eine gute Idee finden. Da kam unter anderem das hier bei rum.
Ich finde es kacke, wenn ich mal so sagen darf, auf dieses Denunziantentum. Dem würde da echt Tür und Tor geöffnet.
Ich finde es halt bloß doof, dass Menschen anscheißen wegen sowas. Also das sollte man eigentlich nicht machen. Da wird wieder einer reich an dieser einen blöden App und das Grundproblem ist ja gar nicht gelöst.
Es gab auch andere Stimmen, aber die waren schon in der Vielzahl und auch im Netz ist ja sozusagen genauso dieses, wir brauchen dieses Denunzianten-Ding eigentlich nicht. Das stößt vielen Leuten unangenehm auf. Was sagst du zu dieser Kritik?
Also meistens ist die Standardantwort, die sollen erstmal auf Startnext die Straßensheriff-App einfach lesen, was wir wirklich vorhaben. Und der Versuch ist ja tatsächlich, das Problem zu lösen, ohne dass man am Schluss dem Ordnungsamt irgendwie eine Meldung gibt. Das Zweite, was ich sage, die meisten sind vermutlich Autofahrer, die selber da irgendwie auf dem Radweg parken, sich auf einmal ertappt fühlen und das Gefühl bekommen, dass sie da nicht mehr so ganz einfach mit parken wollen. Und das Dritte, was ich dann manchmal noch sage, aber das ist dann schon härtere Debatten, dass dieses D-Wort, wenn man das wirklich in Wikipedia mal nachliest, ganz andere Dinge meint. Eine Pets-App lasse ich mir gerne gefallen. Es geht tatsächlich darum, dafür zu sorgen, dass diese Autos runterkommen von diesen Radwegen, aber auch das erst im letzten Schritt.
Selbst wenn man das D-Wort, wie es heißt, wegnimmt, ist es ja trotzdem sozusagen eine andere Art, mit dem Thema umzugehen. Und wenn es jetzt sozusagen nur um diese Meldung gehen soll, könnte man auch sagen, naja, dann muss man ja die konkrete Benennung des einzelnen Übeltäter gar nicht erst einbauen.
Ja, ich sag mal so, ich glaube 80-90% derjenigen, die auf Radwegen, Gehwegen parken oder ähnlichem, wissen einfach nicht, dass sie da anderen Gefahr bringen oder anderen die Mobilität behindern. Beispielsweise ein Behinderter mit Rollstuhl, wenn der in unserer Gehwegabsenkung nicht mehr rauskommt, neulich geschehen bei einer Dame am Zionskirchplatz, dann fährt die da 5 Minuten einmal auf dem Radweg um den Block rum, um irgendwie da die Straße überqueren zu können. Und ich glaube, wenn man allein so einen Erlebnisbericht einmal liest, dann versteht man, ich kann nicht mehr vor einer Bordsteinabsenkung einfach parken, weil ich dann Mütter mit Kinderwägen oder Rollstuhlfahrern einfach deren Mobilität behindere, erschwere oder entsprechend klaue.
Jetzt ist sozusagen das der eine Punkt, worüber man trefflich streiten kann. Es gibt ja noch einen zweiten, nämlich das Versprechen oder zumindest die Vision, dass das was am Problem ändert. Wir haben auch mit jemandem vom Ordnungsamt telefoniert und der findet diese App auch keine gute Idee, weil er sagt, das wird einfach nur dazu führen, dass wir total zugespammt werden. Also dass wir abertausende von Meldungen bekommen, die wir uns dann alle angucken sollen und das schaffen wir überhaupt gar nicht. Wie realistisch ist es also, dass so eine App tatsächlich was am Problem ändern würde?
Ja, also die Ordnungsämter, wir haben eine Kooperation mit dem Ordnungsamtsleiter von Pankow. der mit uns da am Tisch sitzt, wenn dann jetzt die ganze Finanzierung durch ist, wir genügend Spenden gesammelt haben, dann die App immer so miteinander gestaltet, dass Prozesse gut miteinander passen. Was der sagt, der wird heute eigentlich zugespammt von Leuten, die sagen, hier, das ist das allergrößte Problem in meinem Kiez, beispielsweise ein Späti, der am Sonntag auf hat, was aber kein Mensch wirklich mal stört. Und der würde tatsächlich gerne die Informationen kriegen, wo sind eigentlich Problemzonen, dass er da seine Leute hinschickt. Die Idee, online anzuzeigen, die ist ungefähr seit 3 Wochen komplett vom Tisch. Kriegt halt niemand mit, weil er dann nicht auf diese Seite www.startnext die Straßentariff-App raufgeht und einfach mal nachliest, was wir denn eigentlich machen wollen.
Jetzt sind noch 9 Tage Zeit für das Projekt. Es fehlen noch 20.000 Euro, bevor die einfache Version der App gebaut werden kann überhaupt. Es gibt nur Pankow, die bis jetzt gesagt haben, sie wollen damit machen. Andere Bezirke haben gesagt, die wollen damit überhaupt gar nichts zu tun haben. Wie realistisch ist es denn, dass das Ding überhaupt noch kommt und was passiert, wenn das Ding scheitert, also das Startnext-Projekt?
Ja, also wir nächsten Dienstag in 12 Tagen, wenn wir dann wissen, wie viel am Schluss sind, da werden wir eine Pressemitteilung rausgeben und erzählen, wie es dann entsprechend weitergeht. Mhm. Jetzt die kommende Woche sind wir noch dabei, wirklich mit vielen Leuten zu sprechen. Das fängt an mit Friends and Family, aber auch in verschiedenen Netzwerken und gucken, was in die letzte Woche dann noch reinfließt. Also oft gibt es so einen Run auf die letzten Tage, aber zugegeben, der Medienhype um dieses Thema zeigt, dass wir wirklich einen Handlungsbedarf da draußen haben. Die Kommentare, wenn man Zeit online liest oder Tagesspiegel, sind innerhalb von 24 Stunden auf mehr als 200 Kommentare entstanden. Die sind immer 50-50. Die eine Hälfte sagt, scheiße, geht gar nicht, Denunziantentum. Und die andere sagt, jawohl, wir haben Handlungsbedarf. Und so wie die das insgesamt vorgestellt haben, also auch mit dieser Abstufung von Aktionen, ist das eine gute Sache. So, das heißt, was wir auf jeden Fall hingekriegt haben, eine Debatte anzustoßen, auch dass ihr mich jetzt mal anruft zu diesem Thema, finde ich eine klasse Geschichte. Und die andere Seite muss ich auch ganz klar sagen, dass die ursprüngliche Idee, wie wir sie mal hatten, so nicht ankommt und auch tatsächlich den Finger auf ein Problem zu legen, also da Zivilcourage zu zeigen, offensichtlich in unserer Zeit ein etwas schwieriges Unterfangen ist, als ich mir das so vorgestellt habe.
Also ein spannendes Thema auf jeden Fall, wo man beide Seiten auch sehr gut nachvollziehen kann. Die Straßensheriff-App könnt ihr euch gerne mal selber durchlassen. Link dazu gibt es im Blog zur Sendung. Vielen Dank, Heinrich Strößenreuther. Und wie auch immer es ausgeht, noch viel Glück mit dem Projekt.
Ja, danke und schönen Abend noch.
Bis dann.
Jo,
so, hier noch schnell eine Musik hinter den Straßensheriff, die fast schon passend ist. Heißt nämlich Seed, aber kommt von Lasers. Pedro Costa ist ein portugiesischer Musiker und Produzent, lebt mittlerweile in Utrecht in den Niederlanden und hat diesen wunderschönen Song gemacht. Lasers nennt er sich, Seed heißt der Song und er sagt zu seiner Musik, alle Musik sollte per Creative Commons released werden. Musik ist dazu da, ohne Kosten gehört und geteilt zu werden. Wer Geld damit verdienen will, soll Konzerte geben. Das sehen wir natürlich ganz genauso und deswegen haben wir noch hier gespielt in unserer Netzmusik bei Trackback.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Wo wir auch sicherlich schon das ein oder andere Mal über YouTube geredet haben. Na klar, denkt ihr diese Videoplattform, wo man sich Bedienungsanleitungen, Computerspiele, Auspacker, Sketche, alles Mögliche angucken kann. Aber wenn man so statistisch durchrechnen würde, was man auf YouTube macht, vielleicht am allermeisten Musik hören. Und jetzt gibt es dafür sogar einen eigenen Music Award, den YouTube Music Award, der morgen Nacht in New York verliehen wird. Da wollten wir natürlich wissen, was das Ganze soll und haben das Munira Latrasch gefragt, die Sprecherin von YouTube für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich habe sie angerufen und gefragt, sag mal ganz genau, warum gibt es diesen YouTube Music Award?
Das ist eine gute Frage. Es gibt den Music Award auf YouTube, weil immer mehr Musiker und immer mehr tolle Talente auf YouTube gefunden werden und aber auch ihre Fans auf YouTube haben. Viele Künstler werden auf YouTube entdeckt, so wie Justin Bieber oder Lana Del Rey. Aber auch Künstler wie Lady Gaga haben eine riesen Fanschar auf YouTube. Es gibt ganz viele, die zum Beispiel Lady Gaga Frisuren und Lady Gaga Songs nachmachen, aber vor allem eben auch ihre Outfits finden sehr viel Anklang bei der YouTube-Community.
Was genau wird denn ausgezeichnet bei dem YouTube Award? Wird da irgendwie meistgegucktes Video, Klickzahlen oder gibt es eine Jury? Oder wie werden die Gewinner, die Preisträger dann letztlich festgestellt?
Also das Schöne daran ist dass ja letzten Endes unsere Community entscheidet, was gut ist und was nicht. Und deswegen haben wir einfach die meistgesehenen Videos, die von der Community am meisten angeschaut und geteilt und auch kommentiert wurden, rausgesucht. Und da gibt es jetzt Nominierte, zum Beispiel für Video des Jahres, Künstler des Jahres, Response of the Year, also sozusagen diejenigen, die am meisten auch Interaktion erzeugt haben, dann YouTube-Phänomene, dann Durchbruch auf YouTube und auch Innovation des Jahres. Und unsere Community kann abstimmen, wer von denen Künstlern, die da nominiert wurden, dann am letzten Endes auch gewinnt.
So, dann gibt es also Gewinner. Werden die dann einfach auf YouTube in einer Playlist präsentiert oder gibt es eine richtige Veranstaltung mit Stars, Sternchen, rotem Teppich, weiß der Geier was?
Ja, also wir haben natürlich gesagt, also wenn wir sowas machen, dann gibt es natürlich auch eine Party dazu. Und à la YouTube wird das Ganze live auf YouTube zu sehen sein. Das heißt, jeder, der nicht bei der Show selbst dabei sein kann, kann live auf YouTube das Ganze mitverfolgen. Und in New York wird sozusagen die Hauptshow stattfinden, aber wir werden aus ganz vielen verschiedenen Ländern noch zuschalten. Es wird aus Moskau, aus Seoul, aus London und aus Rio auch eine eigene Sendung geben, die sozusagen gemeinschaftlich dann auch die Sieger verkünden auf einer Awardshow.
Das hört sich alles bekannt an, also vom Musikfan. Eine große Show in New York, große Stars, Lady Gaga. Aber YouTube ist ja eigentlich auch so dieses kleine, hier, guck mal, da ist der, den noch gar keiner kennt. Wo bleibt denn dieses kleine Selfmade-Music-Ding?
Ja, also das sind tatsächlich also die Stars, die jetzt da auch nominiert wurden, wie zum Beispiel Psy, der mit Gangnam Style letztes Jahr durchgestartet ist und jetzt mit Gentleman. Das ist ein YouTube-Gewächs. Oder Justin Bieber, der auch nominiert wurde. Der ist erst auf YouTube groß geworden, hat dort seine Fans gehabt und hat dann einen Plattenvertrag bekommen. Oder Macklemore und Ryan Lewis, der immer noch ein unabhängiger Sänger ist, also immer noch keinen Plattenvertrag hat, aber in den Charts in Deutschland und in den USA absolut nach oben steigt. Und das sind alles Eigengewächse und da sind ganz, ganz viele dabei.
YouTube als Musikplattform soll also jetzt ganz groß werden mit eigener Show. Das Problem ist, als deutscher User, wenn man jetzt Musik und YouTube hört, denkt man als allererstes an, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar. Zwei Fragen dazu. Können wir überhaupt diese ganze Show hier sehen oder wird die auch halb ausgegraut und wie wird das in Zukunft sein? Weil YouTube als Musikplattform, die Idee ist nett, aber wann wird es richtig funktionieren?
Also zum einen wird die Live-Award-Show natürlich auch in Deutschland zu sehen sein, also am 3. November auf jeden Fall einschalten. Zum anderen, es stimmt, dass wir in Deutschland noch nicht da sind, wo wir in anderen Ländern sind, und wir hoffen natürlich und werden uns auch weiterhin darum bemühen, eine Lösung für Deutschland zu finden. Wir denken auch, dass wir in vielerlei Hinsicht einen Schritt näher gekommen sind. Wir haben insgesamt in Europa gerade viele Vereinbarungen geschlossen, zum Beispiel mit Schweiz und Österreich, und sind zuversichtlich, dass das für Deutschland auch in Kürze der Fall sein wird.
Alles klar. Dann vielen Dank, und bin ich gespannt, wie die Show wird.
Ja, ich bin auch gespannt. Also es ist auch wirklich ein Experiment, und ja, wir haben da auch extra dafür einen wirklich bekannten Regisseur auch verpflichten können, der da tatsächlich auch mal sozusagen das Ganze neu definiert, und wir sind selber gespannt, wie kann man denn so eine Show auch interaktiv gestalten, weil es soll nämlich keine klassische Awardshow sein, wie sie sonst wäre, sonst würde sie ja YouTube nicht abbilden. Somit die Interaktion, die Livestreams aus verschiedenen Ländern und so weiter, also soll natürlich auch die Community mit einbinden. Also sind sehr, sehr gespannt.
Na, da sind wir aber in der Tat, ob das wirklich klappen kann. Der YouTube Music Award morgen in New York. Es geht allerdings, ihr müsst ein bisschen länger aufbleiben, erst um 23 Uhr los. Übertragen wird das Ganze natürlich auf YouTube, und ihr könnt auch mit euren Klicks, Likes und Shares entscheiden, wer gewinnt. Dazu müsst ihr nur auf trackback.fritz.de gehen. Dort gibt es die passenden Links. Und diese Musik von Cyril the X, Morning Breeze. Musik aus Jekaterinburg, also aus ganz, ganz weit aus dem Osten, aus Russland. Morning Breeze hieß der Song, kommt von Cyril Dax. Und wenn euch das gefällt, schaut mal bei Deep X vorbei, dem Label. Da gibt's noch mehr davon, die haben da was für euch. Links unter trackback.fritz.de. Jetzt reden wir über fiese Gestalten, die euch das Leben im Internet so richtig schwer machen können, weil sie in den Kommentaren nur abhassen und euch die Energie klauen, ganz schlimmes Zeug stehlen. Trolle. Trolle nennt man Leute, die halt im Netz nerven oder richtig sozusagen so böse sind, dass sie andere Leute so provozieren, dass denen die dann irgendwann Schaum vom Mund haben. Aber es gibt auch eine positivere Bedeutung des Wortes, mit der sich manchmal beschäftigt wird. Zum Beispiel auf einer sogenannten Trollcon, die letztes Wochenende zum zweiten Mal stattgefunden hat. Und Mitbegründer dieser Trollcon ist Unicorn. Hallo und guten Abend.
Einen schönen guten Abend und vielen Dank für die so freundliche Anmoderation.
Wir haben aber trotzdem, bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen, eine Frage zur Person. Du trittst unter einem Pseudonym auf. Machst du das, weil du doch Angst vor Trollen hast?
Nee, mein Klarname steht ja auch im Internet. Aber das ist zu dem Thema passt das besser.
Okay.
Und ist das eindeutiger.
Jetzt ist es ja wie gesagt so, dass man, wenn man an Trolle denkt oder wenn man von hier hört, denkt man so, das sind wirklich diese fiesen Leute, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Ihr wollt euch mit den positiven Aspekten des Trollens beschäftigen. Was ist das und was macht ihr da und was sind die Ergebnisse?
Naja, wir reden nicht nur über das Positive. Also wir sehen auch dieses Problem, dass es das Wort Trollen so viel bedeuten kann. Für uns ist Trollen aber auch eben so ein kreativer Umgang mit irgendwas. Wenn ich ein Problem habe und das irgendwie völlig festgefahren ist, gerade so in Vereinen hat man das ja manchmal, dass irgendwie so Diskussionen einfach nicht vorankommen. Und da kann manchmal halt irgendwie so eine kleine Eskalation oder so eine kreative Mail kann das wieder ankurbeln und dann findet man vielleicht schneller eine Lösung. Und das ist halt dieses Positive, was wir am Trollen sehen. Und das zeichnen wir dann auch aus.
Kann man denn Positives von Negativem Trollieren ganz klar unterscheiden oder ist das vielleicht auch unklar, ob das jetzt das eine oder das andere ist?
Das ist halt ganz schwer und deswegen haben wir auch diese Veranstaltung gemacht. Also wir sind uns auch sicher, dass es nicht optimal ist, dass man beide Richtungen mit dem gleichen Wort bezeichnet, aber es ist halt sehr schwer, da die Grenze zu ziehen, wie du schon sagst. Und darüber das haben wir halt gedacht, da gibt es noch nicht so viel Gespräch drüber und deswegen haben wir angefangen, diese Trollcon zu machen, die Konferenz über das Thema Trollen. Und da finden dann halt immer Diskussionen darüber statt, was jetzt, wie man das einordnen kann, ob man vielleicht ein besseres Wort dafür finden kann auch. Das sind wir aber noch ganz am Anfang der Diskussion.
Ich würde ja Hofnah vorschlagen, aber vielleicht kann man da noch was rausfinden. Ihr habt sogar einen positiven Troll des Jahres gekürt. Gerold Nürnberg. Wer ist das und warum hat er gewonnen?
Na, Gerold Nürnberg ist vielleicht, also der Troll des Jahres 2013 ist vielleicht in Berlin nicht so bekannt wie der Troll des Jahres 2012, Christopher Lauer. Aber Gerold Nürnberg, der ist der Oberbürgermeister der Stadt Neu-Ulm, das ist hier unten ganz im Süden. Und der hat eine großartige Aktion gemacht. Und zwar wollte die NPD bei ihm vorm Rathaus demonstrieren, also im Rahmen des Wahlkampfes. Und dieser Platz, der Rathausplatz in Neu-Ulm, der war eigentlich immer frei von Politik. Und dann hat das Verwaltungsgericht aber der NPD den Platz zugesprochen. Und das hatte Herr Nürnberg keine Lust darauf und hatte dann eine sehr gute Idee. Nämlich hat er gedacht, dass der Baubetriebshof der Stadt Neu-Ulm müsste jetzt ganz dringend mal die ganzen schicken Maschinen, die da so im Fuhrpark stehen, den Bürgern und den Ratsherren zeigen und hat dann zum Schneepflug und das Kanalspülfahrzeug auf den Platz stellen lassen, um das den Menschen zu zeigen. Leider war dann kein Platz mehr für die NPD.
Huch, das ist ja schade.
Ja, sehr ärgerlich.
Ist das jetzt ein einzelnes Beispiel, wo ihr sagt, okay, da könnte man nacheifern, das bräuchte man mehr von, oder ist das ein Beispiel von vielen und es gibt noch mehr so eine Geschichten?
Ja, es gibt schon viele Geschichten, aber das ist schon sehr herausragend, zumal es halt auch einfach, wir sehen halt, also was wir halt immer betonen möchten, ist, wenn die Gesellschaft sozusagen einen positiven Effekt hat und ich finde, es ist ein sehr großer positiver Effekt, wenn irgendwie die Ratsherren und Bürger schicke Baumaschinen sehen und nicht mit irgendwelchen ausländerfeindlichen Parolen von den Dumpfbacken vom rechten Spektrum irgendwie abgespeist werden. Und deswegen ist das in dem Fall jetzt ein sehr schönes Beispiel gewesen für positives Trollen in unseren Augen.
Also dieses positive Trollen, über das ihr auch gesprochen habt, das ist halt so eine Sache, die kann ein Denkanstoß sein oder vielleicht sogar auch einen Schmunzler irgendwie bringen. Trotzdem, die negativen Trolle sind ja auch da. Und ihr habt schon gesagt, eigentlich wollt ihr das lieber irgendwie trennen mit anderen Worten oder so. Habt ihr da auch mal drüber gesprochen, wie, wenn man persönlich von so negativen Trollen angefahren wird, wie man mit denen Herr wird?
Ja, das ist auch immer auf der Diskussion, auf der Veranstaltung. Wir haben auch da schon letztes Jahr und auch dieses Jahr hatten wir da Vorträge zu, was denn so passiert und wie man damit umgehen kann. Und die stehen auch im Internet. Also wenn man auf YouTube irgendwie mal nach Trollkon sucht, findet man da auch Vorträge. Und da wird dann auch dieses Thema angesprochen, weil, wie man eigentlich mit Trollen umgehen sollte.
Gibt es eine klare Antwort auf die Frage, soll man überhaupt auf einen negativen Troll antworten oder soll man ihn einfach reden lassen?
Also wenn es ein absoluter Idiot ist, der einfach nur mich beleidigt oder der halt einfach irgendwie auch keine Substanz mehr hat, dann ist natürlich ignorieren immer noch das Beste. Dieses Don't Feed the Troll gilt für diese wirklich stupiden Trollungen auf jeden Fall. Aber wenn es halt, manchmal ist halt auch ein bisschen, sieht das auf den ersten Blick erstmal destruktiv aus, aber entpuppt sich dann wirklich als was so zum Nachdenken. Und da muss man einfach auch dann abwägen.
Ignorieren hilft also nur im schlimmsten Fall. Es gibt gute und schlechte Trolle. Vielleicht könnte man daraus auch eine Soap machen. Gute Trolle, schlechte Trolle. Und auf der Trollcon wurde sich damit auseinandergesetzt. Das war doch der von letztem Mal. Unicorn hat uns erzählt, worum es dabei ging. Wenn ihr, wie gesagt, nochmal genauer nachlesen wollt, dann könnt ihr es gerne tun unter trackback.fritz.de. Zugegeben, Halloween ist schon vorbei, aber trotzdem wollten wir euch noch einen Halloween-Sampler ans Herz legen. Der kommt von Jamendo, das ist eine Netzmusikplattform, wo es unglaublich viele freie, kostenlose Musik zum Runterladen gibt. Und die haben jetzt halt so einen Sampler gebastelt, wo es ein bisschen düsterer zugeht. 17 Songs sind damit drauf, unter anderem GLT on the Run, den wir gerade hier gehört haben.
Fritz Trackpick. Blogger. Privat.
Unsere kleine Rubrik, wo wir in jeder Woche jemanden vorstellen, der im Internet etwas in einen Blog schreibt oder vielleicht auch hinein podcastet oder vielleicht auch irgendetwas anderes tut. Und wir suchen die Leute nicht selber raus, sondern lassen die Leute raussuchen, die hier schon mal im Interview waren. In der letzten Woche war zum Beispiel Aurelie vom Blog Freidimensional zu Gast und die hat uns Folgendes empfohlen.
Meine Rebellion, so heißt der Blog, das ist so ein bisschen lyrischer, poetischer Blog. Kommen auch nicht so oft neue Beiträge, aber für mich ist es immer sehr, sehr schön, das zu lesen.
Grund genug für uns, Yusuf anzurufen, der meine Rebellion betreibt. Hallo und guten Abend, Yusuf.
Hallo, guten Abend.
Meine Rebellion, ist das so eine Domain, die man sich gesichert hat, weil man dachte, das ist cool, oder hat es eine bestimmte Bedeutung?
Ja, also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich bin eher so ein störrischer ja, rebellischer Typ gewesen. Da habe ich gedacht, ja, sichere ich mir mal meine Rebellion. Hat dann gut gepasst.
Und hat sich bis jetzt auch sozusagen, es gibt immer noch was, wogegen man rebellieren kann.
Ja, eigentlich jeden Tag. Also wenn man hier in den Medien sieht, alles, da kann man immer wieder was dazu schreiben, was einem nicht gefällt. Also es gibt immer was.
Und du schreibst Gedichte in deinen Blog rein und wenn man das, wie man dann sich das selber durchlesen kann, das könnt ihr nur selber ausprobieren, aber reinhören, das können wir mal versuchen.
Wir jagen alle nach den Träumen, sie helfen uns zu fliegen. Wenn wir nicht dafür geschaffen sind, sie helfen uns zu siegen. Wenn wir dafür zu schwach sind, sie helfen uns zu lieben. Wenn wir dafür zu unsicher sind. Wir jagen alle nach den Träumen, denn sie helfen uns zu leben.
Das war Jonzo, unser Redakteur, der ein Gedicht von dir vorgetragen hat. Wie ist das, wenn jemand Fremdes deine Gedichte vorliest und das anhören muss?
Also wenn man es selber liest, ist das ein bisschen komisch, aber wenn man es dann irgendwie hört, ja, es kommt dann irgendwie schön rüber.
Schreibst du diese Gedichte aus einem bestimmten Anlass oder ist das, sind einfach nur Worte, die in deinem Kopf sind, die du dann dazu, ich sag mal, Papier bringst?
Ich würde sagen, also ich habe das vor 2 Jahren etwa angefangen mit dem Blog, aber schreiben tue ich schon ein bisschen länger. Das war halt dann so, dass man Gedanken verarbeitet hat, dass man halt lieber was aufgeschrieben hat, statt irgendwie das alles in sich zu behalten. Das hat mir dann halt sehr geholfen.
Dieses Ding, das ins Netz zu schreiben, ist das eher für dich, damit du es los bist oder bist du auch gespannt, was dann andere Leute dazu sagen?
Am Anfang war das eine private Sache, da habe ich das alles halt schriftlich gehabt und dann habe ich irgendwann beschlossen, ja, schreib das mal ins Netz, ich will auch mal hören, was andere dazu sagen. Es gab auch sehr positive Sachen dazu, ich habe auch Leute gefunden, die auch selber halt Gedichte geschrieben haben, das hat mich dann doch sehr inspiriert.
Die Aurelie, die dich vorgeschlagen hat, hat auch schon gesagt, es erscheinen nicht so häufig neue Sachen in deinem Blog. Ist es deswegen, weil du so wenig schreibst oder weil du einen total hohen Anspruch an dich hast und ganz viel einfach nicht veröffentlichst?
Es ist beides, könnte ich sagen. Es ist eine Sache von Zeit. Also ich habe auch keine Lust, irgendwie in 10 Minuten etwas reinzuschreiben. Dann will ich doch lieber Zeit lassen. Das ist eher so ein Marathonlauf, dass man halt Stück für Stück alles aufschreibt und dann zusammenträgt. Und dann finde ich das ein bisschen schöner, wenn man dann etwas qualitativ Hochwertigeres hat.
Eine Frage, die ich einem Dichter schon immer mal stellen wollte. Es ist ja so, dass im Deutschunterricht und in Literaturstudien ellenlang über so eine Sachen geredet und da wird reininterpretiert, ganze Bände werden über ein einzelnes Gedicht geschrieben. Macht man sich als Autor wirklich so viele Gedanken oder denkt man sich hinterher, wenn jetzt jemand anfängt zu interpretieren, das ist doch totaler Quatsch?
Nein, also überhaupt nicht. Man macht sich überhaupt keine Gedanken. Man schreibt eigentlich das, was man gerade denkt oder was man gerade fühlt, aber so Gedanken machen? Nee, eigentlich gar nicht.
Wirst du eigentlich weiter bloggen, selbst wenn du keine Gedichte mal mehr schreibst?
Ich würde eher nein sagen. Also ich bin doch lieber nur ein Dichter, würde ich sagen. Also kein wirklicher Blogger in dem Sinn, dass ich irgendwie Texte schreibe, sondern eher nur Dichte.
Dann kommen wir jetzt zur Kurzfragerunde, wo ich dich vor Entscheidungen stelle, die du dann schnell entscheiden musst. Bist du bereit?
Ja, klar.
Heißt es der oder das Blog?
Ich sage immer der Blog.
Kaffee oder Tee?
Auf jeden Fall Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook und neuerdings auf Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Facebook- und Twitter-Accounts hast du denn insgesamt?
Ich habe nur Facebook und Twitter. Also vielleicht noch einen Steam-Account, wenn das dazu zählt, aber das war's.
Nee, ich meine, du hast auf Facebook und Twitter hast du jeweils nur einen Account. Also
jeweils nur einen, ja.
Hardcore oder Casual Gamer? Ist ja gerade beim Steam-Account sehr interessant.
Eher Hardcore, würde ich sagen.
Was hast du denn als letztes gespielt?
Als letztes habe ich The Witcher 2 gespielt.
Das ist ja ein sehr umfangreiches Rollenspiel. Hast du schon jemals ein Gedicht über ein Spiel geschrieben?
Nein.
Warum nicht?
Ich spiele es dann doch lieber.
Okay, verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Ich wüsste nicht, wie man das verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Ich würde sagen eher Sicherheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Gedichte nach einer Weile nochmal liest?
Oh Gott.
Welche
also, was habe ich mir dabei gedacht? So, aber ich lese sie schon sehr gerne nochmal, aber das kommt mir sehr komisch vor danach, ja.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Was ist der nächste Blog, der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Internet, den wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier vorstellen können?
Ich habe einen Blog, den fand ich sehr interessant. Das heißt, der Blog heißt Pixelspielerei. Und da geht es eigentlich darum, da werden Fotografie, würde ich sagen, Bildverarbeitung steht da drüber. Und da werden nur Bilder gezeigt, also nichts kommentiert. Und das finde ich auch sehr interessant. Also nach dem Motto, ein Bild sagt mehr aus als 1000 Worte.
Die Tradition ist ja so, dass zwei Vorschläge gemacht werden und wir einen aussuchen. Welchen Alternativvorschlag hast du?
Ja, ich habe einen ähnlichen Blog, der heißt Alltagssplitter. Da werden auch Bilder vorgestellt. Aber die haben meistens noch einen Titel oder noch eine Beschreibung drunter. Meistens 2-3 Worte noch drunter.
Mhm. Mal gucken, wen wir uns da anschauen können, genau in der nächsten Woche. Letzte Frage, für mich wichtigste Frage. Welche Frage habe ich vergessen, dir zu stellen?
Ich hoffe keine.
Ein weiteres perfektes Interview aus der Reihe Blogger Privat mit Yusuf von Meine Rebellion. Einem kleinen Blog, das ihr euch gerne angucken könnt. Und unter trackback.fritz.de findet ihr den Link. Yusuf, vielen Dank.
Kein Problem, ciao.
Let me take a ride through the corner of my mind. I got plenty time to fix this mess inside. I will sleep in someday. I will sleep in silent nights. But I don't know. Will you wonder sometimes about you? Will you wonder sometimes about you? Corners of my mind. There are so many answers, so many hard to find. But I wouldn't give up, I wouldn't give a thing up while you sail feelings I did tell him. Will you wonder sometimes about you? And will you wonder sometimes about you?
Er ist jung. Er ist gut aussehend. Er spielt Gitarre. Er kommt aus Brandenburg. Was wird er tun? Er wird natürlich nach Berlin gehen und Musik oder Schauspiel oder irgendetwas anderes Künstlerisches machen. Nein, nicht Norman Abel. Norman Abel kommt, ist einer der ganz wenigen Singer-Songwriter, die sich dafür entschieden haben, da zu bleiben, wo sie herkommen, in Brandenburg, genauer gesagt in Grüntal. total. Er nennt sie auch genau so, wie er heißt. Norman, er nimmt seine Songs zu Hause im Schlafzimmer auf. Er lässt sie dann noch von Profis so soundmäßig richtig schick machen, in richtigen Studios, aber er fasst immer mit an. Zum Beispiel im Video zu dem Song, den wir gerade gehört haben, Corners, wird er gezeigt inmitten einem riesigen Glühbirnenmeer und die hat er alle, jede einzelne, eigenhändig aus einem Berliner Theater geschraubt, wo die nicht mehr gebraucht wurden. Warum erzähle ich euch das alles? Weil ihr diese handgemachte Musik morgen live hören könnt in Unsigned, der Fritz-Sendung für Bands oder Musiker mit ohne Plattenvertrag, wird Norman zu Gast sein und da seine Musik und sich selbst präsentieren. Und Christoph Schrag hat mir unter der Hand verraten, er freut sich schon wirklich sehr auf ihn. Also morgen 18 Uhr einschalten, dann gibt's Unsigned. Wir kommen hier bei Trackback zum Ende. Gleich, wir haben natürlich gleich noch eine Netzmusik für euch, bitten wir immer um Kommentare, zahlreiche in dem Blog oder per Mail, wo auch immer euch die Sache hinschlägt oder vielleicht auch bei Twitter. Und zum Schluss, wie gesagt, noch eine Netzmusik. Die kommt von Christian Grasse. Der Name ist hier schon häufiger gefallen, ist nämlich einer der Betreiber des Netlabels A-Records und der hat ein tolles neues Projekt gegründet, das wir euch nicht vorenthalten wollen. Es geht natürlich auch um Netzmusik und es geht um richtige Musik zur richtigen Zeit. Christian hat sich nämlich den Mixtapes gewidmet und bastelt für sein Projekt C46 Mixtapes for Music Lovers an einstündigen Mixtapes für alle erdenklichen Geschmäcker und Gelegenheit. Bisher gibt es Soundtracks für Popfans, Nachteulen und natürlich Halloween-Geister. Eine tolle Idee, um Netzmusik ganz neu zu entdecken. Wir hoffen, da kommt noch viel, 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 viel mehr und präsentieren euch einen Song, den wir darüber entdeckt haben. Der heißt Hainali, A Ghost of a Chance. Und ich kann nur noch sagen, mein Name ist Markus Richter. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss. We'll be right back.
Podcast von fritz.de.